hingehört und nachgefragt. Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hingehört und Nachgefragt, dem Podcast des Genethischen Netzwerks. In der August-Ausgabe unseres Magazins Genethischer Informationsdienst ging es um das Thema reproduktive Gerechtigkeit. Also vereinfacht gesagt, um Fragen davon, wer sich eigentlich in unserer Gesellschaft unter welchen Bedingungen für oder gegen Kinder entscheiden kann und mit welchen Lebensbedingungen diese aufwachsen und wie verschiedene Machtverhältnisse das beeinflussen. Ein Aspekt davon ist das Thema Sexualität und Behinderung. In dieser Episode geht es um sexuelle Bildung für behinderte Menschen, Barrieren beim Leben von Sexualität, Familienplanung, Verhütung und vieles mehr. Jonte Lindemann ist Referentin für den Themenbereich Mensch und Medizin beim Genethischen Netzwerk und spricht heute mit Birte Lahl vom Berliner Familienplanungszentrum, kurz FPZ Balance. Birte Lahl ist Sexualpädagogin und arbeitet beim FPZ Balance im sexualpädagogischen Fachteam und gewährt uns Einblicke in die praktische Beratungsarbeit.
Hallo Birte, ich bin richtig froh, dass das geklappt hat. Das ist meine erste Podcast-Folge, ich bin also ein bisschen aufgeregt und ich bin richtig froh, dass wir das heute zusammen machen. Du bist Sexualpädagogin und arbeitest beim Familienplanungszentrum Balance in Berlin im sexualpädagogischen Fachteam. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg ein bisschen etwas über das FPZ Balance und deine Arbeit da erzählen.
Na ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, ob ich nicht Lust habe, über das Thema zu sprechen. Genau, also das FPZ Balance oder Familienplanungszentrum Balance ist eine Einrichtung, die Gesundheitsförderung als auch Gesundheitsvorsorge für Menschen jeden Alters, Geschlechts und sexueller Orientierung mit und ohne Behinderung anbietet, auch unabhängig vom Aufenthaltsstatus und Versichertenstatus und auch vielfältige Beratungsangebote bereithält. Und Sexualpädagogik, also der Bereich, in dem ich hauptsächlich tätig bin, heißt so viel wie Bildung zu Themen rund um Körperentwicklung, rund um Liebe, Verliebtsein, Beziehungsgestaltung, was will ich nicht, auch Prävention sexualisierter Gewalt oder eben Umgang mit Unzufriedenheiten, Streit, auch so Körper, der sich auch im Alter verändert. Genau, und darüber einfach Wissen haben, weil Wissen beruhigt einerseits und andererseits macht es auch mächtig, nämlich eigenmächtig, um selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.
In was für Formaten kommt sozusagen diese Bildung an die Leute? Was macht ihr?
Super unterschiedlich. Also von sexueller Bildung für Schulklassen ab der dritten Klasse bis zu Abschlussklassen, auch Studierendengruppen kommen zu uns. Dann sind wir in Einrichtungen der Behindertenhilfe tätig und machen auch Einzel- und Paarberatung, hauptsächlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten, als auch eine Teenager-Sprechstunde. Genau, und das ist nur der Part, den die Sexualpädagoginnen bei uns im Träger machen.
Das ist ganz schön viel.
Ja.
Was davon machst du hauptsächlich?
Ich bin sowohl für die sexuelle Bildung von SchülerInnen von Schulen mit Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung zuständig, als auch vertretungsweise in allen anderen Schulformen und mache zusätzlich noch die Angebote in Einrichtungen der, der Behindertenhilfe, sprich entweder Werkstätten oder auch Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen und biete auch Fortbildungen mal alleine und mal mit anderen Personen aus meinem Team zusammen an für MultiplikatorInnen zu allen möglichen Themen der sexuellen Bildung.
Das klingt nach einer total spannenden Arbeit.
Mhm. Ist es auch.
Aber ihr habt bestimmt auch viel zu tun.
Ja, sehr.
In unserem Heftschwerpunkt geht es ja um das Thema reproduktive Gerechtigkeit und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, welche Anknüpfungspunkte du da zu eurer Arbeit siehst, besonders im Hinblick auch auf die reproduktiven Rechte behinderter Menschen.
Also im Endeffekt in jedem Bereich, wo wir sexuelle Bildung für Menschen mit verschiedensten Behinderungen anbieten, ob es bei den Schulklassen ist, dass Leute überhaupt erstmal Namen und Bezeichnungen für alle Teile ihres Körpers lernen und auch eine Idee haben, wie sich ihr Körper verändert und nicht plötzlich erschrocken sind, wenn ihr Körper beispielsweise das erste Mal eine Menstruation hat oder einen Samenerguss und auch einfach so ganz viel Ausprobierräume zu, wie flirte ich eigentlich, wie merke ich, wenn ich in jemanden verliebt bin, woran weiß ich das, wie fühlt sich das an, wenn jemand anderes in mich verliebt ist und auch, wenn ich dann in Beziehung bin, was kann ich tun, wenn ich mich immer wieder streite und wie kann ich das gut klären? Also wie so eine Art Begleitinstanz, um selbstbestimmte Entscheidungen in Beziehung, im Hinblick auf Wissen, Beziehungsentwicklung und auch Lebensgestaltung zu machen. Also gerade in den Einzel- und Paarberatungen geht es auch mal um, ich weiß noch gar nicht, ob ich Kinder haben will oder ich will unbedingt Kinder oder ich will auf keinen Fall Kinder. Wie kriege ich das hin, dass mein Umfeld da auch auf mich eingeht und mir praktisch meine Selbstbestimmung ermöglicht, indem die Unterstützungsleistungen einfach da sind, damit ich nicht nur das selbst bestimmen kann, sondern dass meine Wünsche und mein Wille auch umgesetzt wird.
Das klingt nach einem total wichtigen Angebot, aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, gibt es das öfter in Berlin oder ist das eher ein einzigartiges Angebot? Könnt ihr euch vor Anfragen nicht retten? Habt ihr eine unendliche Warteliste? Wie sieht das aus?
Wir haben tatsächlich eine ziemlich lange Warteliste, die so lang ist, dass wir jetzt gesagt haben, wir sind für ein Projekt, wo wir in Eingliederungshilfe oder Teilhabeeinrichtungen gehen, sind wir 1,5 Jahre im Voraus ausgebucht. Wir haben mittlerweile gesagt, wir führen diese Warteliste nicht weiter, sondern führen nur noch eine Liste mit Menschen, die sich sonst noch gemeldet haben, weil wir sonst irgendwann bei 5 Jahren im Voraus sind und es geht einfach nicht. Genau, also eigentlich, es bräuchte viel, viel, viel mehr als das, was wir leisten. Bei den Schulklassen sind wir halt immer über das Jahr über ausgebucht, aber weiter geht auch da die Anmeldeliste einfach nicht. Und auch die Beratungen, also die Einzel- und Paarberatungen, sind regelmäßig 4 bis 6 Monate im Voraus auch ausgebucht. Also der Bedarf ist einfach riesig. Es gibt nicht so viele andere Einrichtungen in Berlin, die sich gerade mit der Verzahnung aus Behinderung und Sexualität und auch Lebensplanung und damit halt auch reproduktive Gerechtigkeit von wie will ich mein Leben gestalten und wie wird mir das ermöglicht. Also klar gibt es Gesetzeslagen dazu. Aber nur weil es Gesetze gibt, heißt es leider nicht, dass die auch umgesetzt werden und manchmal strukturelle, mal organisatorische Hinderungen. Und neben uns gibt es auch Pro Familia Balance, die sich mit dem Schwerpunkt an verschiedenste Menschen und eben unter anderem auch Menschen mit Behinderungen richten. Andere Einrichtungen der sexuellen Bildung in Berlin haben nicht diesen Schwerpunkt, leider. Also es braucht eigentlich viel, viel, viel mehr Menschen, die genau mit der Verzahnung sich beschäftigen.
Scheitert das auch an entsprechenden Fördermitteln? Oder?
Also es wäre so schön und wir sagen regelmäßig, wir würden uns gerne klonen, um irgendwie dem Bedarf nachzukommen, weil es einfach nicht mehr in der Stundenzahl zu machen ist. Genau, und wenn mehr Gelder da wären, dann könnten wir auch weitere Personen damit beschäftigen, sich eben genau um sexuelle Bildung für Menschen mit verschiedenen Behinderungen zu kümmern. Aber auch die Personen, die das beides mitbringen, gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer. Also selbst wenn Gelder da sind, ausgebildete Leute genau für den Themenbereich, gibt es einfach leider nicht so viele. Ist jedes Mal eine harte Suche.
Du hast eben auch schon davon gesprochen, dass es da auch Dinge gibt, die im Weg stehen, den Menschen bei ihrer Lebensplanung, bei ihrer Autonomiegestaltung. Das eine sind Gesetzeslagen, sind fehlende Gelder, die Sachen auf dieser Ebene. Das andere ist aber auch mit Sicherheit noch das Bild von Sexualität und Behinderung in dieser Gesellschaft. Also ich frage mich, gibt es da einen Wandel? Ich kenne noch so ein bisschen dieses Denken in so zwei Extremen von entweder wird Leuten unterstellt, eine sehr triebgesteuerte Sexualität zu haben, wo es dann viel um Verhinderung auch ging, auch gerade in so Wohninstitutionen. Und das andere Extrem wäre, so zu tun, als so eine Infantilisierung, also so eine Verkindlichung von behinderten Menschen, ihnen zu unterstellen, eigentlich gar keine erwachsene Sexualität zu haben. Und beides in der Praxis dann so aussah, wie dass es früher zum Beispiel keine Einzelzimmer gab, keine Türen, die man zumachen konnte in Wohninstitutionen zum Beispiel. Und natürlich auch keine Bildung rund um Sexualität oder auch gar kein Infragestellen davon, von so Verhütungspraxis, Zwangssterilisationen waren sehr, sehr lange nicht illegal in Deutschland. Das ist ja ein riesiges Konglomerat an Vorurteilen, festgefahrenen Bildern, in Gesetz gegossener Ungleichbehandlung, der sich Menschen dagegen übersehen. Würdest du sagen, das ist ein bisschen im Wandel? Ändert sich da was?
Also immerhin die Gesetzeslagen haben sich nach und nach verändert im Sinne von, es gibt reproduktive und sexuelle Rechte, die sich auf alle Menschen beziehen. Und es gibt halt auch nochmal die UN-Behindertenrechtskonvention, die halt eben auch nochmal für eine selbstbestimmte Familienplanung und auch Lebensplanung eintritt. Und naja, Deutschland hat sich 2009 dazu beschlossen, diese zu ratifizieren. Und seit über 10 Jahren gibt es die einfach. Nur dass die umgesetzt wird, ist ja mal mehr, mal weniger. Und also es ist schon noch so langsam im Wandel, aber ich habe das Gefühl, wie bei so vielen pädagogischen Prozessen, dass das wirklich ein sehr träges, ja, sehr träges Rad ist, was da rollt. Einerseits ist es natürlich, je mehr Autonomie Leute wollen, desto mehr Begleitung als auch Veränderung heißt das für eben Strukturen. Ob das Wohnstrukturen sind, ob das Arbeitsstrukturen sind, eben auch die Begleitung. Weil wenn Menschen mehr ausprobieren und sich mehr ihrer Wünsche erfüllen, gibt es halt auch immer mal wieder Misserfolge, wie bei jedem anderen Menschen auch. Auch begleitetes Scheitern ist halt, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, anstrengender, als wenn man das Thema einfach gar nicht auf den Tisch packt. Und also ich habe schon noch viel in den Zeiten, als ich selber in Einrichtungen der Behindertenhilfe gearbeitet habe, erlebt, dass häufig auch versucht wurde, das Thema gar nicht so bewusst aufzugreifen, um eben nicht ein neues Themenfeld noch zusätzlich zu haben, wenn man eh unterbesetzt ist im Team. Und das ist leider im pädagogischen Bereich überall so.
Also so eine Vermeidung aus Überforderung?
Auch. Und auch so dieses, es ist eh schon genug zu tun, so das nicht auch noch in dem Sinne. Aber eben auch, naja, wenn es gar nicht die Angebote gibt oder wenig Angebote gibt, wo Menschen mit Behinderungen barrierefrei oder barrierearm zusammen, also Paarleben ausprobieren können, dann ist es halt auch schwierig, weil mal eben eins eine Wohnung oder eine Wohneinrichtung umbauen, schwierig. Und naja, barrierefreier Wohnraum in Berlin gibt es jetzt auch nicht unendlich viel voll. Ja, also der Bedarf ist ungefähr doppelt so hoch wie das, was es an Wohneinrichtungen gibt und dementsprechend so ausprobieren, leider nicht so wirklich vorhanden. Und halt, was du gesagt hast, so die alten Vorurteile, die in zwei Richtungen gehen, in Richtung asexuelles Wesen und Triebsteuerung, ist viel noch da. Häufig auch so die Angst vor, oh Gott, dann wirst du irgendwie betroffen von sexualisierter Gewalt. Das passiert aber natürlich eher, wenn Menschen eben kein Wissen haben, sich nicht klar abgrenzen können, gar nicht benennen können, was will ich nicht. Will ich das mit mir selber, will ich das mit einer anderen Person, will ich das mit irgendeinem Toy, ja, oder reicht mir auch die Fantasie von etwas, will ich vielleicht heute nur kuscheln, whatever, wenn Menschen das gar nicht benennen können, weil sie dafür gar nicht, ja, praktisch die, also sowohl das Bewusstsein von, ich darf das überhaupt denken, zu die Sprache dafür haben, dann wird es halt schwierig und ja, dann wird es natürlich irgendwann auch anstrengend, weil plötzlich das Themenfeld da ist, nur eben die Begleitung dafür nicht.
Jetzt gibt es ja bei euch dieses Angebot, aber wie finden denn Leute dahin? Also wer kommt in eure Beratungsangebote vor allen Dingen? Was für Themen bringen die Leute mit? Was für Themen bekommst du auch in deinen Workshops zum Beispiel mit?
Im Endeffekt kommen Menschen mit der kompletten Spannbreite zu uns. Von ich bin 17, bin das erste Mal verknallt und wie geht denn das jetzt alles konkret? Kannst du mir mal sagen? Alle lavieren immer so um, aber so wie geht Sex jetzt mal konkret? Zu ich will irgendwann Kinder haben, wie schaffe ich es das dann, wenn ich Kinder haben will, ich sie auch kriege und auch die entsprechende Unterstützung kriege, als auch bis dahin, ich habe gehört, Sexualität soll Spaß machen. Cool, wie kann ich das denn lustvoll genießen, mich selbst erkunden, Beziehungen erkunden und dabei eben nicht schwanger werden, wenn ich das nicht will oder mich mit irgendwelchen Krankheiten anstecken. Und auch wie kann ich erstmal herausfinden, was ich will? Also das ist so eine der Grundfragen bei, ich würde jetzt sagen, irgendwie so mindestens ein Drittel der Leute, wenn nicht die Hälfte. Und häufig ist es aber auch so, dass die Menschen gar nicht, also zumindest so in den kleineren Einheiten sich gar nicht selber anmelden, sondern eher praktisch geschickt werden von Eltern, von BetreuerInnen, also viel einfach von Bezugspersonen, die irgendwie von uns gehört haben durch meistens Erzählungen von anderen Menschen oder auch Leuten, die in derselben oder einer ähnlichen Einrichtung arbeiten. Genau, und also dann geht es halt auch viel, gerade so im Nachklang zur Pandemie, dass Menschen anderen Personen zu nahe gekommen sind, und dann plötzlich die Einrichtung im Kopf steht und denkt so, oh Gott, wie kriegen wir das dann wieder weg? Und dass die Menschen irgendwie aus einem aus einer lustbetonten Motivation kommen. Langsam kommt es wieder, Aber das war vor der Pandemie auf jeden Fall mehr. Genau. Und in den Einrichtungen ist es eher so, dass es heißt so, ach naja, wäre cool, wenn das jemand von außerhalb macht, weil wir arbeiten täglich mit den Menschen zusammen. Ja klar, können wir sagen so, hey, Händchen halten ist okay, knutschen bitte nur in der Pause auf dem Hof. Aber für alles, was konkreter wird, wird es dann auch schwierig, weil dann einfach die Grenzen verschwimmen von, was ist meine Aufgabe, meine Rolle und wo sage ich, okay, das kannst du gerne mit jemandem anders besprechen, aber das bin nicht ich als eine Person, die direkt mit Menschen in Wohneinrichtungen oder Tätigkeitsfeldern arbeitet.
Inwiefern sind neben so Themen wie, wie lebe ich überhaupt Sexualität, verhüte ich vielleicht auch eine Schwangerschaft oder schütze mich vor Krankheiten? Inwiefern sind daneben auch so Fragen von Familienplanung oder Leben mit Kindern ein Thema?
Also es ist nicht dauernd und ständig, aber es kommt schon mal vor, gerade bei Leuten, die auch irgendwie einen, ich nenne es mal, gefestigten Background haben, die die nicht diese Restriktion von außen gekriegt haben von an dieses und jenes denkst du bitte nicht, sondern die Leute, die halt wirklich halt auch sexuelle und reproduktive Rechte erfahren haben von ihrem Umfeld an, wie möchtest du dann eigentlich leben? Und es kommt schon ab und an mal vor, dass Leute halt sagen so, in 10 Jahren hätte ich gern Kinder und irgendwie würde ich auch gern mit denen leben, aber ich weiß, das kann manchmal so ein bisschen schwierig sein. Ich meine, ne, wem erzähle ich das mit Kindern? Es ist eine Herausforderung, so oder so. Und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Sowohl bei so ganz vielen Sachen, die man nicht weiß, wenn Menschen das erste Mal Eltern werden, genauso eben auch, wenn es darum geht, okay, wenn ich im Alltag Unterstützung brauche, wie kann ich Unterstützung kriegen und mein Kind aber da sein? Da gibt es nicht so viele Träger, aber einige in Berlin, ja, die das ermöglichen, genauso natürlich auch Elternassistenz. Genau. Haben wir weniger, weil wir mehrheitlich mit Menschen mit Lernschwierigkeiten arbeiten und seltener mit Menschen mit Körperbehinderung. Aber da halt einfach das Spektrum aufmachen von betreutes Einzelwohnen, Eltern-Kind-Wohnen, Elternassistenz und insgesamt so Alltagsbegleitung auf verschiedenen Ebenen. Und wir verweisen die dann eher an die jeweiligen Träger weiter und sagen, okay, wenn es soweit ist, dann bitte da und da melden. Genau. Und es gibt nicht unendlich viele Plätze, aber die da sind, sind echt gut ausgestattet.
Du meintest, dass es vor allen Dingen Leute sind, die einen Background haben, der sehr unterstützend ist, die schon positive Erfahrungen sammeln konnten im Bereich von ihrer vielleicht auch sexuellen Selbstbestimmung, die dann mit diesen Familienplanungsthemen kommen. Hast du das Gefühl, dass für viele Leute so eine eigene Familie mit Kindern gar nicht vorstellbar ist, weil es einfach diese Vorstellung von so einer, ich jetzt sag mal, behinderten Normalbiografie gibt, von man geht in die Schule, dann geht man in die, dann arbeitet man auf jeden Fall in einer Werkstatt und zieht dann vom Elternhaus in irgendeine betreute Wohnform und so ein darüber hinausdenken, weil es vielleicht auch an Vorbildern fehlt oder auch an Ermutigung, gibt es sozusagen gar nicht, weil den Leuten dazu die Bezüge fehlen.
Weniger, weil den Leuten dazu, also auch, weil den Leuten die Bezüge dazu fehlen, aber häufig auch, weil ihnen praktisch das dahin überhaupt Denken vom Umfeld so eingestampft wird, dass die Vorstellungskraft von ich selber könnte Kinder haben und ich könnte mit meinen Kindern zusammenleben und wir könnten einen Familienalltag haben, sehr, sehr früh gecuttet wird. Und das ist der Punkt, wo, egal wie fortschrittlich die Gesetze sind, es im Alltag nicht ankommt, wenn die persönlichen Beziehungen den Menschen praktisch verbieten, daran zu denken. Und das ist auch so einer der größten Schwierigkeitspunkte, mit denen ich so in meiner Arbeit konfrontiert bin, weil es ist einerseits total schön, Menschen zu sagen, so hey, wer darf denn eigentlich bestimmen, in wen du dich verliebst, mit wem du eine Beziehung hast, mit wem du ausgehst, mit wem du Sex hast, mit wem du Familie gründest, wenn du das denn willst, wenn die Realität einfach so aussieht, dass die Menschen, die sie eigentlich unterstützen sollten, ja das eher einstampfen als die Möglichkeiten aufzuzeigen, halt auch mit den verantwortungsvollen Konsequenzen, die Familienplanung mit sich bringt.
Wenn jetzt Eltern sich an euch wenden, kommt das auch vor? Und mit was für Gedanken, Sorgen und Haltungen kommen die eigentlich zu euch? Also wenn sie jetzt nicht sozusagen ihre Kinder für irgendein Angebot anmelden, sondern sich selber informieren wollen und als Ratsuchende kommen, worum geht's dann da?
Also es gibt schon noch, ich nenne es jetzt mal verschiedene Lager oder verschiedene Positionen. Es gibt Leute, die sagen so, hey, ich habe irgendwie selbst total viele Ängste um mein vielleicht auch erwachsenes, behindertes Kind. ich würde es gerne unterstützen, aber ich kann es nicht. Ich merke da so einen Widerstand aufgrund von Schutzbewusstsein. Natürlich wollen Menschen nicht, dass die Grenzen gerade der eigenen Familie irgendwie überschritten werden. Ist cool, wenn Leute sich da Unterstützung holen. Manchmal ist es auch sowas wie meine Tochter, mein Sohn, insgesamt mein Kind oder auch mein erwachsenes Kind ist dabei, Beziehungen auszuprobieren und irgendwie, ich würde gerne unterstützen, aber an irgendeinem Punkt merke ich auch, das wird mir zu nah, zu intim, das will ich gar nicht mehr, an wen kann ich das auslagern? Das ist auch für uns cool, dann irgendwie zu denken, so, ah, okay, cool, du hast so ein Rollenbewusstsein von, das will ich auch nicht mehr, da ist es einfach eine Eltern-Kind-Beziehung, wo ich auch nicht mehr zu nah rein will. Und dann gibt es Leute, die sagen so, oh Gott, Person XY hat jetzt angefangen, sich in irgendjemanden zu verlieben oder hat neulich bei einem Film in der Kussszene nicht schreiend weggeguckt, sondern hingeguckt und gesagt, oh, das sieht eigentlich ganz schön aus, will ich auch mal. Und dann ging plötzlich irgendwie so eine Angstspirale los, wo wir dann sagen so, ja, okay, was ist denn eigentlich Ihre Angst? Wo kommt es dann her? Was wollen Sie dann für den Menschen im Denken, an denen Sie gerade irgendwie hier sind? Ja, wie können wir Sie unterstützen, dass Sie unterstützend sein können?
Ihr macht ja auch Weiterbildungen für Fachkräfte. Mhm. Was sind das so für Themenkomplexe? Was sind das für Formate? Und wer kommt da hin?
Wir haben also einerseits meistens im März eine zweitägige MultiplikatorInnen-Fortbildung rund um Sexualität und Behinderung mit Schwerpunkt auf der Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und dann gebe ich noch im, ich glaube, Oktober und November, es ist in diesem Jahr, aber immer so in der zweiten Jahreshälfte, kurze Fortbildungen, 4 Stunden, einmal rund um sexuelle Bildung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und sexuelle Bildung mit Menschen mit Körperbehinderung, so. Und zur ersten Hälfte, also zu diesem 2-Tages-Workshop, kommen eher Leute, die in Einrichtungen der Eingliederungshilfe tätig sind, die also mit der Personengruppe zu tun haben, aber bislang wenig bis gar nichts mit sexueller Bildung und erstmal diesen Themenbereich aufmachen, dass eben nicht, ich nenne es jetzt mal standardmäßig, die Verhütungsmedikation morgens mit praktisch zum Frühstückspillencocktail irgendwie dazu gemischt wird. Und dann irgendwie erstmal auffällt, so, ah, okay, das ist nicht so ganz selbstbestimmt, shit, müssten wir mal ran.
Ist das immer noch was vorkommt? Ist
häufig.
Ist das noch eine Praxis?
Ja, sehr häufig. Also höre ich von den allermeisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, leider ja. Wie es bei Menschen zu Hause aussieht, weiß ich nicht. Menschen, die in Einrichtungen leben, viel, leider ja. Genau, und dann aber auch genau die Vorurteile, die du vorhin aufgespannt hast, von asexuelles Wesen zu, was weiß ich, Menschen, die triebgesteuert sind, zu, oh Gott, wenn ich das einmal als Thema anspreche, dann überfallen sie mich praktisch mit dem Thema. Nichts davon ist die Wahrheit und gleichzeitig stecken dahinter praktisch Erzählweisen, die man erstmal aufdecken muss und dann nochmal zu gucken, so okay, wie können wir denn handlungspraktisch mit den Menschen und für die Menschen Angebot schaffen, um sich eben selber zu erleben. Und da so diese ersten Schritte von, was ist erlaubt, was ist geboten, wie kann ich überhaupt über Sexualität sprechen, was sind gute Materialien, auch so methodisch-didaktisches Vorgehen. Genau, darum geht es in der zweitägigen Fortbildung. Und in der zweiten Jahreshälfte, in diesen Kurzfortbildungen, geht es eher darum, dass Menschen, die schon sexualpädagogisch tätig sind, aber mit dem jeweiligen Personenkreis noch nichts anfangen können oder bislang noch nicht gearbeitet haben, dass ich da einfach einen Einblick gebe, hauptsächlich in die Lebensrealitäten, weil das ist der entscheidende Unterpunkt von wie viele Orte sehe ich in meinem Alltag, wie viele verschiedene Personen lerne ich überhaupt in meinem Alltag kennen, lerne ich neue Leute kennen oder geht es von zu Hause oder der Wohneinrichtung mit dem Fahrdienst in die Werkstatt und wieder zurück und ich habe praktisch 0 neue Kontakte in meinem Alltag. Sowas wie schnell mal zum Späti oder zur Eisdiele gehen und irgendjemandem auch nur vor oder hinter mir irgendwie quatschen, wenn das nicht Teil der Lebensrealität ist, ist es einfach mal schwierig, Menschen kennenzulernen, geschweige denn Flirten zu üben. Weil wenn man das immer mit seinen MitbewohnerInnen machen soll, ja, kann halt auch schnell mal nach hinten losgehen und dann wohnt man halt trotzdem noch die nächsten 10 Jahre oder so mit denen zusammen. Schwierig. Genau. Und deswegen da einfach mal einen Einblick geben von, in welchen Abhängigkeiten befinden sich Menschen. Und klar, sexuelle Rechte sind da, aber wie können sie konkret umgesetzt werden und wo sind halt auch die Schwierigkeiten? Darum geht es mir in den beiden Kurzfortbildungen. Und halt auch kleine Tipps und Kniffe, die man, also manchmal muss man Dinge einfach gesehen oder erlebt haben, damit man sie weitervermitteln kann. Und genau, aufgrund der Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, gebe ich da einfach noch ein paar weiter.
Es kommen ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Leute in eure Weiterbildung, auch so von dem, was sie für einen fachlichen Background mitbringen. Ja. Wie lange arbeiten die schon da? Es gibt ja auch einfach Institutionen, die schon sehr lange bestehen. So eine Professionalisierung in dem Bereich war jetzt nicht besonders frühzeitlich gesehen. Da arbeiten ja auch noch viele Leute immer noch, die vielleicht gar keinen pädagogischen Background haben. Das muss überhaupt nicht heißen, dass die eine schlechte Arbeit machen. Aber genau, dann gibt es viele große Institutionen, wo auch gerne sehr viele interne Weiterbildungen gemacht werden. Und vielleicht auch so eine Institutionskultur, wo es nicht so viel Austausch gegeben hat über lange Zeit. Was begegnen euch da auch für Haltungen von Mitarbeitenden in den Weiterbildungen? Wie breit sozusagen ist da das Spektrum? Was begegnet euch da?
Also es ist wirklich von Jahrgang zu Jahrgang super unterschiedlich, wer vor uns sitzt. Mal Leute, wo wir wirklich so die Basics der sexuellen Bildung aufdröseln müssen, und mal Leute, die seit Jahren Präventionsbeauftragte in ihren Einrichtungen sind und einfach schon Schutzkonzepte geschrieben haben, die sagen, genau deswegen bin ich hier, um sexuelle Bildung als Teil eines Schutzkonzeptes für eine Einrichtung zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Zu Leuten, die mitten im Studium sind und sagen, ich mache demnächst Lehramt oder gehe demnächst ins REF oder bin schon im REF und will das Thema einfach gut pädagogisch aufgeschlüsselt mitbringen. Dann Leute, die sagen, naja, es ist halt, mein Gott, solange Menschen leben, sind sie sexuelle Wesen, dementsprechend, ich brauche dazu Wissen und deswegen bin ich hier. Und mal auch Leute, die sagen irgendwie so, ja, ich wurde geschickt, ich soll das hier irgendwie machen. Von bis ist wirklich alles Mögliche dabei. Aber dadurch, dass es halt auch, ich nenne es mal so ein Nischenfach oder einfach so ein Orchideengebiet ist, gerade diese Kopplung aus Tabu und Personengruppe, die marginalisiert ist, gibt es halt meistens so, dass die Leute, die da sind, dann auch wirklich Bock haben. Und dann macht es auch richtig Spaß.
Dann hast du ja wahrscheinlich auch einen relativ guten Einblick sowohl über die Leute, die dir vielleicht in deinen Workshops begegnen, aber auch über die Leute, die in den Fachkräfteweiterbildungen vor dir sitzen, in so einem institutionellen Alltag und was das eigentlich auch für Sexualität bedeutet. Willst du vielleicht einfach mal ein bisschen was erzählen?
Genau. Also es ist schon noch ein breites Spannungsfeld. Einerseits, je nachdem, wie die Einrichtung aufgestellt ist, ob wirklich alle Personen Einzelzimmer haben und auch irgendwie Zugang zu einem eigenen Bad, ob Menschen auch Zeit haben, um sich mit ihrem Körper und mit ihren Gedanken und ihren Gefühlen auseinanderzusetzen, bis zu, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, relativ häufig, dass sowohl ich selbst das erlebt habe, als auch immer wieder erzählt bekommen, sowohl von Menschen aus den Workshops, als auch Menschen aus den Fortbildungen, dass sie entweder alle 3 Monate irgendwie eine Monatsspritze kriegen oder die Antibabypille morgens mit drin ist, irgendwie, ohne dass sie wissen, warum überhaupt genau. Also die meisten wissen schon noch so, dass es so ist, aber dass sie vorher hätten gefragt werden müssen, irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm. Manchmal gibt es aber auch richtig coole Gegenbeispiele, wo Menschen dann so Beziehungs- oder Gefühlsrunden regelmäßig haben oder auch ein Angebot von entweder Sozialarbeitenden oder PsychologInnen in den Einrichtungen besteht, mit so Problemen oder auch so Beziehungstrauer anzukommen und Menschen einfach davon erzählen zu können, dass man einfach ein Gegenüber hat, um eben auch Themen rund um Liebe, Beziehung, Verlust, Trauer und auch gewollte als auch verunmöglichte Lebensszenarien das anzusprechen. Ja, super, super breite Spannbreite. Ja. Und natürlich auch je nachdem, wie gut Einrichtungen und das Umfeld von Personen aufgestellt sind.
Wenn dann Fachkräfte so 1 oder 2 Tage bei euch in der Weiterbildung gesessen haben, was ist denn dann das Feedback? Was sagen Leute, was sie mitnehmen? Mit was für einem Gefühl gehen die da raus? Was spiegeln die euch zurück?
Also es ist schon noch eine große so, oh wow, da gibt es ja verdammt viele Rechtsgrundlagen, auf die ich mich beziehen kann und wo ich auch meinen Arbeitgebenden Bescheid sagen kann oder auch meinem Team so von wegen, hey, guck mal, das und das müssen wir machen, let's do it. Und auch viel so, okay, krass, es gibt verdammt viele Materialien, mit denen man eben auch sexuelle Bildung in leichter Sprache und sehr anschaulich und im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar vermitteln kann, was mein Materialherz total hochschlagen lässt, weil ich liebe einfach gute Materialien und freue mich, die auch weitervermitteln zu können und auch so dieses, wie kann ich was einsetzen, damit es eben auch ankommt, damit Menschen daraus wissen und neue Perspektiven für sich ableiten können. Genau, häufig auch der Wunsch nach, hey, können wir nicht noch einen Tag machen oder kannst du nicht mal zu uns ins Team kommen und wir brainstormen zusammen, wie wir das konkret umsetzen können, weil der Wille ist da, nur so dieses ganz konkrete, wie setze ich jetzt in der Struktur, in dem System an, in dem ich mich befinde, ist häufig die Schwierigkeit. Aber das ist auch das, was ich mir ausgedacht habe für die nächsten Workshops, das am Ende nochmal so in 10 Minuten, wie sind die ersten konkreten Schritte, das anzugehen und wo könnte es schwierig werden und wie kann ich mir da Unterstützung holen, das mit einzubeziehen.
Das klingt vor allen Dingen nach einem gut praktischen Tipp, auch wenn es wahrscheinlich eher ein langer Weg ist, sozusagen. Das war jetzt die Seite mit den Fachkräften, aber Leute, die zu euch in so sexualpädagogische Gruppenberatungsangebote kommen, also machst du das vor allen Dingen eher mit Teenagern oder auch mit erwachsenen Menschen? Was ist dieser Gruppenkontext und wie sind auch die Teilnehmenden zusammengesetzt? Ich frage mich so ein bisschen, kommen die Leute in der Gruppe, in der sie sich auch im Alltag sozusagen oft, ich sage jetzt mal zwangsläufig bewegen, weil das ihre Schulklasse oder ihre Werkstattgruppe oder so ist? Oder ist das bunt zusammengewürfelt nach Anmeldung? Und wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein Haufen leicht verschämter Teenager, die immer so ein bisschen kichern, wenn jemand Penis sagt? Oder wie läuft das dann? Wie sieht das praktisch aus?
Das ist schön beschrieben. Also je nachdem, auch von der Schulklasse bis zum Werkstattkurs, also bei den Schulen, die zu uns kommen, ist es schon noch so, dass die Leute im Klassenverbund, den sie gewohnt sind, bei uns, also zu uns dann kommen und dann in 2 Gruppen aufgeteilt werden, weil klar, mehr Gruppen wären schön, aber wir haben halt trotzdem nur 2 Pädagoginnen, die für die jeweilige Zeit geblockt und eben auch vom Senat bezahlt sind. Und es kann manchmal schon vorkommen, dass da verschiedene Teenager vor uns sitzen, aber eine unserer ersten Gruppenregeln oder wie ich sie immer nenne, Angebote an Gruppen oder Wünsche an Gruppen ist, Lachen ist erlaubt. Und ich finde es, also einerseits finde ich es total schön, wenn der Raum einmal komplett kichert und gluckst und irgendwie feiert und sich über die Begriffe freut. Und meistens ist es dann auch nach ein paar Minuten raus und okay. Und dann kann man sachlich über die Sachen sprechen. Und wenn das 5-mal vorkommt, dann kommt es halt 5-mal vor. Bis zu Leuten, die ankommen und sagen, so, ich habe da jetzt irgendwie mal eine Liste von 5 bis 10 Fragen, let's do it, und dann gehen wir halt die Fragen durch. Genau, aber häufig ist es eher so ein, erzähl mal, ich würde gern mehr darüber wissen, aber ich weiß nicht so genau, oder ich habe irgendwie so eine Grundinfo zu, wie funktioniert die Menstruation und ja, der Körper verändert sich, aber wie geht denn dieses Verlieben eigentlich nochmal und so? Sex haben, alle sagen immer, da kommt noch was dazwischen, aber niemand redet über das dazwischen. Können wir da irgendwie mal so, ich weiß nicht, was soll denn da kommen? Ich weiß gar nicht, was ich will und was die andere Person will und Erwartungen. Ja, so diese ganzen ersten Male, dass wir da einfach Platz und Raum haben, drüber zu sprechen. Und in den Werkstätten ist es schon noch so, oder also wir sind viel in Werkstätten, ab und an auch in Wohneinrichtungen. Und da ist es schon noch so, dass Leute nicht in der Gruppe, in der sie sonst arbeiten oder wohnen, zu uns kommen, sondern es einfach ein wilder Mix ist aus verschiedenen Gruppen, die sich meistens vom Sehen oder von der Pause irgendwie schon kennen, aber jetzt nicht super viele Gespräche oder jeden Tag zusammen am Brot essen oder irgendwie. Genau, und da ist es schon noch so eine Mischung aus cool, ja, erstmal so Vertrauen in die Gruppe finden, teilweise auch so eine Mini-Flirt-Börse, wenn Leute sich eben nicht schon super genau kennen und den ganzen Alltag miteinander verbringen. Ja, und auch eher so dieses, okay, also auch wie so ein neuer Ausprobierraum, weil es eben eine neue Gruppe ist. Dann nochmal zu schauen, so, okay, wie will ich jetzt hier sein, als auch, oh, was bringe ich schon mit, was andere vielleicht an Wissen oder an auch Erfahrungswissen noch gar nicht haben. Und das ist eigentlich ein richtig cooler Austausch. Also ich mache das auch häufig so als pädagogisches Mittel, dass ich Fragen, die aufkommen, egal ob das, wie fühlt sich Verliebtsein an oder was kann ich bei Menstruationsbeschwerden tun oder was weiß ich, meine Mutter, Schwester, Cousine, wer auch immer, hatte neulich eine Fehlgeburt, wie kann ich die Person gut unterstützen, dass ich da nochmal zurückfrage in die Gruppe, okay, das und das ist die Situation, was würde euch helfen, was denkt ihr? Und dass Menschen sich untereinander wirklich so Community-Work-mäßig vernetzen. Und eben nicht ich oder ich und mein Kollege von außen dazukommen müssen, sondern dass einfach ganz viel Wissen schon da ist und dazu praktisch anzuregen, miteinander zu sprechen und sich gegenseitig zu coachen und ja gar nicht mal zu coachen, aber so dieses Wissen nicht immer als, oh naja, wenn ich das weiß, wissen das alle anderen. Nee, sondern genau darauf aufmerksam zu machen, so hey, nutzt euch als Gemeinschaft und nutzt euch auch als Wissensgemeinschaft, ja, um euch gegenseitig zu befördern und zu ermöglichen mit dem, was eben schon da ist. Ja. Und halt auch, um ja, wie so eine Art Rückzug zu haben zu Menschen, die dieselben Lebenserfahrungen machen und allein zu wissen, so hey, ich bin damit nicht alleine, macht schon viel.
Kommen Leute auch viel mit so Fragen um sexuelle Orientierung, ich weiß nicht so richtig, ist das auch ein Thema?
Also nicht dauernd und ständig, aber schon nochmal, so dieses, woher weiß ich eigentlich, worauf ich stehe? Ob das sexuelle Praktiken, ob das Menschen, ob das Beziehungsformen sind, ist schon auch so dieses, ah okay, es gibt viel, cool, woher weiß ich denn jetzt, was zu mir passt, zu meiner Lebensrealität, was ich will oder nicht will? Aber ja, wir sprechen halt auch darüber, ja, es gibt verdammt viel, probier aus, guck, wohin gehen deine Gedanken, wohin gehen deine Fantasien, bei welcher Beschreibung fühlst du dich wohl, wo hast du irgendwie so ein Gefühl von so einem raunigen, oh, das bin ich, schön, oder dass irgendwie so ein warmes Bauchgefühl entsteht, manchmal auch so Filmszenen und dann auch zu sagen, so hey, nur weil du jetzt gerade oder vielleicht heute Abend denkst, das passt total zu dir, muss das nicht ein Leben lang deine Identität sein.
Genau.
Also auch einfach da den Darfschein auszusprechen, so probier aus, denk aus, guck, was das mit dir macht und mit deinem Umfeld.
Genau. Berichten Leute auch so ein bisschen, ist das so ein Raum, wo auch so Wünsche kommen von, ach, das nervt mich in meinem Alltag dafür, dass das richtig cool wäre, dass ich das so machen kann, wie ich das möchte. Dafür müsste eigentlich das und das anders sein. Ist das auch was da geäußert wird in diesen Räumen?
Ja. Also gerade sowas wie, wenn es mal einen Freizeitclub gab, wo Leute regelmäßig in Restaurants waren oder neue Leute kennengelernt haben oder auch diese ganzen Partyreihen, die es so während der Pandemie nicht gab. Also da wurde schon viel gesagt, so, oh Mann, das war irgendwie so schön. Auch so das letzte Jahr war gefühlt das Jahr, in dem uns wirklich in, ich glaube, jedem Workshop gesagt wurde, so, oh cool, endlich gibt's wieder einen Kurs. Hatten wir lange nicht mehr, aber es ist so schön, endlich mal nicht nur zu arbeiten, sondern auch darüber zu sprechen, was will ich eigentlich und wo soll es hingehen. Ja, also der Bedarf ist da und ist riesig und die Freude ist vor allem auch groß, wenn dafür einfach mal Raum ist und nicht nur dieses Abarbeiten von ja, so diesen ganzen alltäglichen Sachen, ob das jetzt Arbeit ist oder ob das Essen, Duschen, Wäsche zusammenlegen ist, sondern einfach mal so, es geht endlich mal so ums Menschsein, um Gefühle, um Verletzungen, Wünsche und einen Ausblick über das Jetzt hinaus.
Ich muss jetzt leider doch noch mal auf die negativen Aspekte zu sprechen kommen und wollte noch mal fragen, was für institutionelle und strukturelle Hindernisse du eigentlich aktuell in dieser Gesellschaft siehst für behinderte Menschen, aber besonders für Menschen, die in Institutionen leben, für das Ausleben von Sexualität, für die Wahrnehmung ihrer reproduktiven Rechte.
Also schon noch so diese Wahrnehmung von, wenn wir Sexualität, Beziehung, Familienplanung nicht zum Thema machen, dann haben wir es nicht auf dem Tisch und alles, was wir wollen, machen wir einfach. Das ist häufig so eine Annahme, die ich von nicht allen, aber schon noch wirklich vielen Einrichtungen irgendwie implizit vermittelt kriege. Und ich bin jedes Mal froh, wenn sie uns einladen, sodass es als Thema auf den Tisch kommt, sodass Menschen dann halt auch mal hinterfragen, so, warum kriege ich diese Spritze eigentlich oder warum soll ich diese Tablette eigentlich nehmen und warum wird kontrolliert, ob ich sie nehme oder nicht nehme und was ist, wenn ich es nicht will? Oder auch, hey, ich habe einen Freund, ich habe den vor einer halben Stunde irgendwie kennengelernt oder von mir aus auch vor 3 Wochen, ich gehe jetzt mit dem Eis essen, tschüss. Und dass dann häufig gesagt wird so, nee, du erzählst mir jetzt aber irgendwie ganz genau, wer das ist und wo ihr hingeht und was ihr vorhabt. Und das halt bei Menschen ohne Behinderung, die erwachsen sind, auch nicht gemacht würde. Klar hat eine Einrichtung einen Schutzauftrag, aber der geht eben nicht auf minutiöses Nachverfolgen, wer was mit wem tut, hin, sondern wäre eher der Punkt von rechtzeitig sexuelle Bildung verfügbar machen, vorher schon drüber zu sprechen, so hey, wenn du jemanden kennenlernst, wo ist ein guter Ort, sich zu treffen, wem kannst du Bescheid sagen, mach doch mal so einen Sicherheitsanruf nach einer Viertelstunde oder einer halben Stunde irgendwie aus oder lass dich hinbegleiten und dann ist jemand auch wieder weg oder in sicherer Entfernung. Oder eben auch Kondome in der Einrichtung zu haben, weil zum Schutzauftrag gehört eben auch Verhütung von sexuell übertragbaren Infektionen und dann nicht eine Packung Kondome, die gefühlt 10 Jahre alt ist, sondern eine mit verschiedenen Größen, mit die halt auch noch eine Weile vorhält und das auch aktiv anzubieten und zu sagen, so hey, wenn ihr das wollt und braucht und weiß nicht, der Supermarkt oder die Drogerie schon zu hat, kommt zu uns, es ist da. So.
Wenn jetzt Mitarbeitende gerne was an den Strukturen bei sich in der Einrichtung ändern wollen, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Punkte, wo sie anecken? Was sind da die dicken Bretter, die gebohrt werden müssen?
Mhm. Grundsätzlich Fachkräftemangel und ich verstehe es auf einer strukturellen Ebene, aber unabhängig davon, wie viele oder wenige Menschen gerade in einer Einrichtung zum Arbeiten zur Verfügung stehen, muss es halt trotzdem möglich sein, dass Menschen sich Zeit nehmen, um auf individuelle Bedürfnisse einzugehen und zwar nicht nur Pflegebedürfnisse, sondern persönliche Bedürfnisse, dass es Zeit zum Reden gibt, zum sich austauschen, zum auch mal sacken lassen und ausprobieren vor allem und dass es dafür Begleitung gibt und dass es unter, bei viel zu wenig Leuten, wo selbst ein Spaziergang teilweise schwierig zu realisieren ist in der Schicht, kaum möglich. Ja. Und auch Gelder natürlich, Materialien und eine sexualpädagogisch oder eine sexualitätsfreundliche Leitung, die das als einen von vielen lebenslangen Themen anerkennt und dementsprechend auch Raum bietet, eben für Austausch zu Beziehungen, zu Körperentwicklungen, zu wo ist die nächste Party, wer kann mit hingehen, und das auch zu öffnen und nicht immer nur klein einrichtungsmäßig zu denken.
Ja, Geld ist ja auch auf einer anderen Ebene nochmal ein Thema, wenn ich daran denke, was Menschen, die unter Umständen auch Vollzeit in Werkstätten arbeiten, am Ende an Geld bekommen. Also der Mindestlohn gilt ja dort nicht. Ja. Leute bekommen eher etwas, was, eher einem Taschengeld entspricht. Mhm. Das ist weit entfernt davon, ein richtiger Lohn zu sein. Ja. Wenn ich jetzt überlege, Dating, jemanden treffen, ein Eis essen gehen, ins Kino gehen, ein Bier trinken, was Leute halt so auf Dates machen, das ist ja deutlich schwieriger. Gibt es da sozusagen jetzt auf der größeren Ebene gesprochen, was müsste sich da eigentlich tun, damit man wirklich so eine Teilhabe auch im Bereich von Beziehungen leben, Leute kennenlernen, Sexualität leben, was bräuchte es da? Da müsste wahrscheinlich doch noch etwas mehr passieren.
Ja, so einiges. Das Thema Geld mal beiseite getan. Klar, genauso wie du sagst, egal ob in Urlaub fahren oder irgendwie mal was draußen essen, trinken, kostet alles Kohle. Aber auch praktisch die Normalisierung von Behinderungen im Alltag wahrnehmen. Über 10% der Bevölkerung hat verschiedenste Behinderungen und über 30% der Bevölkerung kennt keine einzige schwerbehinderte Person. Das sind so Sachen, die können eigentlich gar nicht sein. Und also wenn Menschen nicht vor dem Thema Behinderung zurückschrecken, weil viele Menschen werden irgendwann im Laufe ihres Themas eine Behinderung haben, mal früher, mal später, und es kann von heute auf morgen einfach passieren, das als Teil einer möglichen Lebensnormalität zu sehen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Wie sieht das damit aus, dass man sich die Leute, die dann da sind, nicht aussuchen kann? Also ich kann mir die Kollegin sozusagen nicht aussuchen, ich kann mir die Bezugsbetreuung nicht aussuchen in der Einrichtung. Für Leute, die körperbehindert sind, vielleicht mit einem Assistenzmodell leben, der oft sehr anders ist.
Voll,
also auch dafür müssen Leute hart kämpfen, aber das ist natürlich auch was, dass ich meine AnsprechpartnerInnen, auf die ich angewiesen bin, nicht auswählen kann.
Mm. Also soweit wie ich das erlebt habe in Zeiten, wo ich noch in Einrichtungen gearbeitet habe, was auch immer nur kurz war, weil ich das System einfach wirklich schrecklich finde, ist es schon noch so, dass Leute sich ganz genau überlegen, zu wem komme ich mit welchem Bedürfnis, mit welchem Bedarf. Sowas wie Brustimplantate bei gendernichtkonformen Personen, die überlegen sich ganz genau, mit wem sie drüber sprechen und wer macht das irgendwie mit der Zugsbetreuungsperson klar, dass das Geld dann irgendwie auch da ist und dass die Sachen hinkommen oder auch so, mit wem habe ich Lust, ein Sextoy kaufen zu gehen. Ich habe das neulich irgendwie im Fernsehen gesehen. Klingt cool, sieht auch so aus, als würde es Spaß machen. Hätte ich gern so, wie finde ich da was Gutes? Einerseits weiß natürlich nicht jeder Mensch super hart davon irgendwie Bescheid. Und andererseits ist ja auch die Frage, bei wem fühle ich mich wohl? Und also ich habe schon noch sowohl selbst erlebt als auch in den Einrichtungen gehört, dass wenigstens so Bezugsbetreuung häufig in Abstimmung irgendwie klar ist oder wenigstens, wenn Leute so einen ganz klaren Bezug zu jemandem haben, dass das dann auch als Bezugsbetreuung so läuft. Aber ansonsten suchen sich Menschen einfach aus, wer am ehesten für das Thema geeignet ist und dann gehen sie halt mit, ja okay, egal was sonst noch so passiert, aber am Ende gehe ich mit einem Dildo oder einem Vibrator nach Hause und das wollte ich und dann ist es so, genau, irgendwie so los und haben da halt auch ihre Strategien, was ganz cool ist. Ja.
Wenn du jetzt nochmal so auf eure Arbeit guckst, was würdest du dir wünschen, damit ihr eure Arbeit so machen könnt, wie das in so einer Idealvorstellung eben wäre? Was müsste sich da tun?
Also einerseits wäre es cool, wenn noch mehr Menschen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, sich explizit mit Sexualität auseinandersetzen, damit wir eben weiteres Personal anstellen könnten, wofür es natürlich dann auch die Gelder bräuchte. Ja, aber einfach um diesen Riesenbedarf und diese mega lange Warteliste von über 1,5 Jahren, dem so ein bisschen zeitnah irgendwie gerecht zu werden. Und auch, also wir sind praktisch nach einem Monat Anmeldezeit, sind wir voll fürs komplette Schuljahr und kriegen aber weiterhin jede Woche Anrufe, ob wir nicht irgendwo noch eine Klasse anmelden können für die Gruppenberatung, sodass es theoretisch gerne nochmal irgendwie so doppelt so viele Leute bräuchte, die halt nicht nur selbstständig unterwegs sind, sondern auch vom Senat gefördert sind, weil der Bedarf eben so riesig ist. Das wäre richtig cool. Und ich würde es mir auch wünschen, dass gerade in der Lehrkräfteausbildung das Thema sexuelle Bildung auch explizit mit reinkommt. Klar kann ich Leute fortbilden, aber wenn es praktisch schon mitgelernt wird in der Ausbildung, dann ist es viel mitgedachter auch im weiteren Berufsprozess, als wenn das später in Anführungszeichen als Zusatzthema mit dazu kommt.
So, und damit wären wir schon fast am Ende unserer Folge und auf jeden Fall am Ende meiner Fragen angekommen. Deswegen jetzt nochmal zurück an dich. Ich habe bestimmt irgendwas nicht gefragt, was interessant wäre zu wissen. Oder vielleicht möchtest du unseren HörerInnen noch irgendwas mitgeben. Deswegen wären sozusagen die vorletzten Worte jetzt deine.
Ja, danke. Also was ich grundsätzlich als Botschaft total schön fände, ist, sowohl Behinderung als auch Sexualität als Querschnittsthema wahrzunehmen und aktiv mit ins Leben einzubeziehen. Persönlich wie beruflich und das einfach wahrzunehmen auf verschiedenen Ebenen, einfach weil Themen nicht verschwinden, wenn man nicht über sie redet oder nicht über sie nachdenkt. Und ich habe noch einen Tipp für einen Newsletter, nämlich Berührungspunkte von Charlotte Zach. Großartiger Newsletter, bei dem ich wirklich jedes Mal unendlich viel lerne, wahnsinnig viele Themen, Podcasts, Bücher, Videos, Mitschnitte, aufgeführt sind und ganz super viele Perspektiven aufzeigt, weil das Thema ist halt nicht monokausal, sondern es sind so viele Menschen, wie es gibt, so viele Lebensperspektiven als auch Beziehungs- und Lebenszielwünsche gibt es. Und da einfach einen breiten Blick zu kriegen, dafür ist dieser Newsletter einfach wunderbar. Liebe Menschen, lest ihn.
Ja, vielen Dank für den Tipp. Ich hoffe, Leute haben jetzt Lust bekommen, diesen Newsletter zu abonnieren und sich so ein bisschen weiter zu informieren. Wir werden ihn dann auch verlinken, damit alle das auch finden können. Und nicht nur vielen Dank für den Tipp, sondern auch vielen Dank für das Gespräch. Ich fand das super spannend, was aus deiner Arbeit zu hören. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir. Ich fand es unwahrscheinlich schön. Ja, alles Gute weiterhin für eure Arbeit.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Birte Lahl vom FPZ Balance zu sexueller Bildung für behinderte Menschen mit Jonte Lindemann vom Genethischen Netzwerk. Mehr zum Thema findet ihr in unseren Shownotes und auf unserer Webseite www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Fragen, schickt uns die gern an podcast@gen-ethisches-netzwerk.de. Das Genethische Netzwerk ist ein gemeinnütziger Verein. Wir sind für die unabhängige kritische Arbeit, zu der auch dieser Podcast gehört, auf Spenden von Einzelpersonen angewiesen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch als Dankeschön eine kleine Spende da. Das geht ganz einfach online unter www.gen-ethisches-netzwerk.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.